Das Versuchslabor für die europäische Pandemiebekämpfung steht in Österreich. Die allgemeine Impfpflicht wird am Donnerstag im Parlament abgestimmt und wohl beschlossen. Damit ist die Regierung in Wien mutiger als die heftig mit den Armen rudernde Ampelkoalition in Berlin, die die allgemeine Impfpflicht zur Gewissensfrage transformiert hat und die Entscheidung den Abgeordneten zuschieben will. Möglicherweise ein Fall von Flucht aus der Verantwortung. Womit über die Sinnhaftigkeit einer solchen Impfpflicht noch nichts gesagt ist. Österreich legt vor, Impfpflicht für alle, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst, die Zugeschalteten. Roland Adrowitzer ist bei uns, Korrespondentenchef des ORF in Wien. Sie waren auch mal Korrespondent hier in Deutschland gewesen. Aus Stockholm zugeschaltet der Studioleiter des ARD-Studios Schweden oder besser gesagt Skandinavien, Christian Blenker. Und hier im Studio ist Anne Maillet, Korrespondentin des französischen Nachrichtenkanals France 24, also Frankreich 24, sendet also rund um die Uhr. Und Kaya Klapser ist bei uns Redakteurin im Ressort Innenpolitik bei der Welt und der Welt am Sonntag. Herr Adrowitzer, wird denn die Impfpflicht in Österreich, die jetzt morgen eingeführt werden soll, verabschiedet werden soll im Parlament, zu einem Erfolgsmodell für die dortige schwarz-grüne Koalition?
Das ist sehr umstritten. Ja, sie wird morgen beschlossen werden, und zwar mit einer großen Mehrheit, nicht nur mit der Mehrheit der beiden Regierungsparteien, eben Schwarz-Grün, sondern auch mit den Stimmen der oppositionellen Sozialdemokraten und mit den meisten der liberalen Neos. Dagegen stimmen wird die rechte Freiheitliche Partei, die ja seit Wochen eine ganz massive Kampagne gegen die Impfpflicht und überhaupt gegen die meisten Corona-Maßnahmen fährt. Ob es ein Erfolg wird oder nicht, ist war sehr umstritten von Anfang an, ob sie eingeführt wird. Es war eigentlich eine Gegenleistung. Die Regierung war im Herbst gegen einen weiteren Lockdown. Die Landeshauptleute, vergleichbar mit den deutschen Ministerpräsidenten, haben sie der Bundesregierung abgepresst, eigentlich bei einer Krisensitzung in Tirol. Und die Gegenforderung aus Wien war dann eine allgemeine Impfpflicht. Sie wird nun morgen beschlossen werden. Sie tritt in mehreren Phasen in Kraft. Zunächst nur in einer Informationsphase. Ab 16. März soll kontrolliert werden von der Polizei, etwa bei Verkehrskontrollen. Und dann erst in einer dritten Phase, wenn es die Impfzahlen dann noch notwendig machen, dann wirklich massiv und auch kontrolliert über die elektronische Gesundheitsakte.
Wie das genau aussieht, werden wir im Laufe der Sendung noch besprechen. Frau Maillet, ist denn Ähnliches in Frankreich denkbar? Da gibt es ja schon eine Impfpflicht, ähnlich wie in Deutschland, für Pflegepersonal, ich glaube für Polizei und Feuerwehr noch. Ist das auch eine Option für Macron?
Also die Impfpflicht gibt es tatsächlich seit Mitte Oktober für manche Berufsgruppen. Das betrifft vor allem das Pflegepersonal, medizinische Personal in Krankenhäusern. Aber eine allgemeine Impfpflicht kommt im Moment nicht in Frage in Frankreich. Also Macron hat schon von Anfang an gesagt, bevor die Impfstoffe überhaupt zur Verfügung standen, das hat er gesagt, mit mir wird es keine Impfpflicht geben. Dabei ist er geblieben, aber die Diskussion gibt es trotzdem in Frankreich, ob es nicht notwendig wäre.
Ja, die andere Druckmittel inzwischen, da reden wir auch gleich drüber, das ist sozusagen eine Alternative dann zur allgemeinen Impfpflicht. Herr Blenker, in Schweden und in den anderen skandinavischen Ländern ist ja eine Impfpflicht wohl ein gesellschaftliches No-Go, also eher undenkbar.
So kann man das sagen. Ich habe lange vor der Sendung darüber nachgedacht, ob es das Wort überhaupt im Schwedischen gibt, eine Impfpflicht. Und es ist mir keins eingefallen. Also man könnte es irgendwie konstruieren, aber es gibt es nicht. Und das ist ja vielsagend. Die Schwedinnen und Schweden brauchen keine Pflicht, sondern sie brauchen Behörden, die ihnen sagen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Und das funktioniert in dieser Gesellschaft seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und das merkt man jetzt auch in der Krise. Das heißt, wenn die Gesundheitsbehörde sagt, geht und lasst euch impfen, dann machen es die Menschen hier. Die Impfquote ist vielsagend, spricht für sich, über 80% sind mit der zweiten Impfung hier schon versorgt und bei der dritten Impfung geht es auch voran. Und ganz ähnlich ist es im Nachbarland Dänemark. Da reicht die hochgezogene Augenbraue von Mette Frederiksen, der Ministerpräsidentin, und am nächsten Tag werden Termine gebucht.
Frau Klapser, in Deutschland ist das leider nicht ganz so. Da gibt es nicht so viel gesellschaftlichen Kommand über wichtige, grundlegende Dinge. Im Gegenteil, da zerlegt man sich schon aus ganz anderen Anlässen. Wenn man jetzt mal ansieht, letztes Jahr war keiner von den maßgeblichen Politikern für eine Impfpflicht, plötzlich dann alle oder jedenfalls alle maßgeblichen. Jetzt plötzlich merkt man aber auch die Frage, ob sie notwendig ist oder nicht, besprechen wir in der Sendung noch. Kann man denn sagen, dass die Impfpflichtbefürworter bei uns bereits den Rückzug auf leisen Sohlen angetreten haben?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Was stimmt, der Enthusiasmus von Ende letzten Jahres ist verschwunden, weil klar geworden ist, es gibt eben eine Menge offener Fragen, die sehr schwer zu lösen sind. Angefangen von der Frage, wie viele Dosen brauchen wir überhaupt? Können wir eine Impfpflicht auf Verdacht für den nächsten Herbst und Winter überhaupt beschließen, wenn wir sagen, die hilft gar nicht mehr gegen Omikron? Wie gut schützt überhaupt die Impfung noch? Wie lange? Also da gibt es eine Menge von offenen Fragen und deswegen gibt es da jetzt auch eine kleine Ratlosigkeit, die sich breit macht bei vielen Abgeordneten.
Kann man denn sagen, dass eben auch gerade die Gerichtsfestigkeit, dass das rechtlich wasserdicht ist, ein großes Problem ist? Heute gab es zwar nicht zur Impfpflicht, aber zur 2G-Regel in Bayern beim obersten Verwaltungsgericht eine Entscheidung, dass die für den Einzelhandel, also nicht die Supermärkte und Tankstellen, aber den restlichen Einzelhandel so, ja, sie ist zwar nicht verfassungswidrig, aber sie ist im Moment, was die Verordnung angeht, rechtswidrig, dass da ständig immer wieder auch Angst daher kommt oder dass man da Angst verspürt in der Politik, dass die Gerichte einem möglicherweise dann auch irgendwann das Bundesverfassungsgericht an die Parade fährt?
Genau, das ist tatsächlich die größte Angst. Und deswegen versucht man auch diese Anträge jetzt so wasserdicht, wie es nur geht, zu formulieren, damit all die Klagen, die erwartbar sind, in Karlsruhe dann eben keinen Erfolg finden. Und da gibt es auch eine Menge von Schwachstellen. Auch Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident vom Bundesverfassungsgericht, hat selbst auch gesagt, dass eine Impfpflicht schwierig sieht aus mehreren Gründen. Also da wird man sehr aufpassen müssen.
Herr Adrowitzer, Sie haben gerade schon ein bisschen angedeutet, wie das jetzt passiert und was da ab morgen passiert. Morgen wird es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit durchs Parlament gehen. Ich glaube, im Februar beginnt dann die Frist, dann gibt es 4 Wochen schon Frist. Da wird noch nicht die Impfpflicht staatlicherseits durchgesetzt, aber dann wird es ernst. Wie sieht das eigentlich aus? Weil das ja in Deutschland auch ein wichtiges Thema ist, die Frage, kann man das durchsetzen? Wer kontrolliert da eigentlich was? Und was bedeutet es, wenn jemand einer gesetzlichen Impfpflicht nicht nachkommt? Das ist ja in Österreich wie in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit mindestens. Wie sieht das in Österreich aus? Wenn Sie das ganz kurz skizzieren könnten, was da Österreich möglicherweise Deutschland mal wieder voraus hat.
Ja, voraus hat man, wird sehen. Es ist sehr umstritten. Es ist auch in den Parteien, die dafür sind, sehr umstritten. Die Umfragen, eine Mehrheit der Bevölkerung ist an sich dagegen. Die Diskussion geht wirklich ganz quer durchs Land. Aber es ist vorgesehen, dass ab dem 16. März kontrolliert wird. Und zwar von der Polizei, etwa bei Verkehrskontrollen, dass dann auch, wenn da nicht nur der Führerschein und die Zulassung, sondern auch der Impfpass kontrolliert wird. Es sind Strafen vorgesehen bis zu 600 Euro, und zwar maximal 4-mal im Jahr, also bis zu 2400 Euro. Man kann dann gegen diese Strafen vor Verwaltungsgerichten berufen. Das wird massiv werden, das werden sehr viele tun. Und dann ist sogar theoretisch eine Anhebung der Strafe auf bis zu 3600 Euro möglich. Also da sieht man auch, dass da schon sehr, sehr viel auf die Verwaltungsgerichte zukommen wird. Die Polizei hat natürlich keine Freude damit, dass sie jetzt auch noch den Impfstatus der Bevölkerung stichprobenartig zumindest überprüfen. Österreich hat ein System, das namens ELGA, die elektronische Gesundheitsakte. Jeder Staatsbürger ist über seine Versicherungsnummer in dieser elektronischen Akte registriert. Und ab April wird dann routinemäßig 2-mal im Jahr abgeglichen werden. Automatisch ist der oder die Betreffende geimpft. Es wird Ausnahmen geben. Im Prinzip ist jeder, der in Österreich, jeder, jede, die in Österreich leben, verpflichtet, sich 3-mal impfen zu lassen. Die 2 Impfungen plus Booster, außer Bevölkerungsgruppen, die aus medizinischen Gründen befreit sind, auch akut Schwangere, aktuell Schwangere sind im Moment befreit. Aber dann kann das wirklich, aber eher nur, wenn es notwendig ist, das ist noch die Ausweichvariante, sollte Omikron bis dahin schon abgeebbt sein oder sollten sich dann doch so viele impfen haben lassen, in Österreich hinkt er bei der Impfquote sehr stark nach, dann muss vielleicht diese dritte Phase gar nicht in Kraft treten. Ich glaube, darauf hofft die Regierung.
Gut, jetzt würden die Befürworter einer Impfpflicht ja sagen, glückliches Österreich, die haben wenigstens ein Impfregister. Das gibt es in Deutschland nicht. Wird es daran scheitern?
Das ist die größte Krux bei der Frage der Umsetzung. Das Impfregister ist sehr umstritten. Und Stand jetzt sehe ich dafür auch keine Mehrheit. Karl Lauterbach selbst hat letztens gewarnt vor einem Impfregister. Er sagte, das würde viel zu lange dauern, es aufzubauen. Und es sei eben auch datenschutzrechtlich sehr umstritten. Deswegen würde ich mal Stand jetzt davon ausgehen, dass wir es ohne Impfregister haben werden. Und dann ist die große Frage, woher wissen wir, wer geimpft ist und wer nicht. Das wird dann wahrscheinlich auf Stichprobenkontrollen hinauslaufen. Auf der Straße zum Beispiel ist dann auch die Frage, machen das die überlasteten Gesundheitsämter? Macht das die überlastete Polizei? Wie oft kann man dann überhaupt kontrollieren? Und wie beeindruckt sind davon dann die Impfgegner? Werden die dann tatsächlich der Impfpflicht folgen? Das ist ja auch noch eine große Frage.
In unsere Umgangssprache hat sich ja das Wort Blutgrätsche sozusagen eingeschlichen. Wenn das eine wirkliche Berechtigung hat, der Begriff Blutgrätsche, dann das, was Macron gerade in Frankreich vorhat, nämlich mit den Impfverweigerern, mit den Impfgegnern. Da gibt es wird massiver Druck ausgeübt, weil es wird sogar ein bisheriges Impfpass umgetauscht in einen neuen. Und nur mit dem kann man also die wichtigsten öffentlichen Verrichtungen überhaupt noch machen. Es ist, glaube ich, auch so, dass man möglicherweise gar nicht mehr zu seinem Arbeitsplatz kommt. Darf dort nicht hin. Das könnte einen Arbeitsplatzverlust bedeuten. Ist das so eine Art, Zwischenlösung? Ist das, weil man eine allgemeine Impfpflicht in Frankreich unbedingt vermeiden will? Oder ist das jetzt eigentlich ist es ja nicht so sehr dem Temperament von Macron geschuldet. Wir kennen ihn ja etwas anders, aber in Frankreich ist ja Präsidentschaftswahlkampf.
Ja, also letztendlich, was jetzt in Kraft tritt in Frankreich, ist die 2G-Regelung, die wir auch in Deutschland kennen. Der Unterschied, glaube ich, ist, dass in Frankreich die sogenannte 3G-Regelung schon seit letztem Sommer eingeführt wurde. Das hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen, viel mehr als in Deutschland, sich impfen ließ. Also der Druck, Emmanuel Macron, die Regierung haben schon angefangen, im Sommer letztendlich den Druck auf die Ungeimpften aufzubauen. Und jetzt geht man rüber zu 2G und Kritiker sagen in Frankreich wie hier in Deutschland, das ist letztendlich eine Impfpflicht durch die Hintertür. Aber die Regierung wird nicht so weit gehen und lässt auch nicht wirklich die Debatte um eine Impfpflicht aufkommen. Die sagen, ja, wir wollen den Ungeimpften auf die Nerven gehen. Also Emmanuel Macron hat sogar ein sehr vulgäres Wort in einem Interview dafür verwendet, den ich hier nicht wiederholen werde. Aber so weit wird man nicht gehen, eben weil auch Wahlen da sind und weil die Ungeimpften in Frankreich also die Zahl der Ungeimpften ist niedriger als in anderen Ländern wie Deutschland und Österreich, wo es für manche notwendig ist.
Das ist also auch für Macron, auch im Wahlkampf, dann etwas ungefährlicher. Herr Blenker, jetzt ist die Europäische Union ja eigentlich dazu da, dass vergleichbare Lebensverhältnisse überall herrschen. Deswegen gibt es ja auch eine Rechtseinheit auf der europäischen Ebene. Da kann aber beim Impfen überhaupt nicht die Rede davon sein. In Skandinavien sieht das alles etwas anders aus. Ich glaube, in Dänemark gehört ja zu Ihrem Berichtsgebiet. Da steigen zwar die Zahl der Neuinfektionen auch stark an wie in anderen Ländern, aber da wird jetzt gelockert. Wie das denn?
Es ist manchmal schwer zu verstehen. Wir haben alle ja schon mitgefeiert mit den Dänen und denen, als es hieß im September Freedom Day, alle Maßnahmen wurden aufgehoben und man hat wirklich wieder Konzerte gesehen, was man seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hat, mit 50.000 Menschen in einem Raum, die sich ein Konzert angeguckt haben. Das gab es wieder in Dänemark. Und dann kam Omikron. Diese Zahlen sind wirklich in die Höhe geschossen. Es geht eigentlich Woche für Woche, geht die Leiter weiter hoch. Mittlerweile sind wir bei einem Inzidenzwert 7 Tage über 3.000. Das sind Wahnsinnszahlen. Und trotzdem ist es so, genauso wie Sie sagen, dass die Regierung darüber nachdenkt, die Maßnahmen wieder zurückzufahren, die man dann nochmal eingeführt hatte. Und das hat folgenden Grund. Man guckt viel mehr, man lässt die Inzidenzzahlen ein bisschen beiseite, man guckt viel mehr auf die Krankenhauszahlen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Und der Gesundheitsminister und die dänische Regierung sagen, die Krankenhäuser sind nicht mehr so stark belastet. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Krankheitsverläufe milder sind. Und deswegen glauben wir, dass wir die Maßnahmen wieder lockern können. Also sind ja insbesondere seit Dezember Kultureinrichtungen geschlossen worden. Man hat also versucht, große Menschenansammlungen ein Stück zu vermeiden. Und das ist dann wieder aufgehoben worden. Und wenn wir mit den Menschen dort sprechen, sagen sie, das Leben ist fast normal geworden. Natürlich gibt es die Mundschutzpflicht und man hält sich auch an Abstände. Das versucht man zu machen. Es ist ja ein sehr digitales Leben in Dänemark wie in Schweden. Das heißt, den Impfpass, den trägt jeder in seinem Handy mit. Ich werde immer ausgelacht, wenn ich mit meinem deutschen gelben Impfpass zur Impfung komme. Da möchte mir kein Mitarbeiter irgendwas reinschreiben. Das kennt man hier einfach nicht. Das läuft komplett digital. Ein bisschen ungezwungen, ein bisschen problemloser, finde ich. Und mit diesem Impfpass kommt man eben in Restaurants zum Beispiel rein. Und so glaubt man, die Lage besser kontrollieren zu können, trotz dieser hohen Zahlen.
Jetzt könnte natürlich, wenn gelockert wird, ein Super-Spread-Event entstehen, bei irgendeinem Konzert zum Beispiel, dass da plötzlich wieder sich sehr viele anstecken. Und dann würde ja auch viel bewirkt, ja viel, auch die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Kranken in Krankenhäusern möglicherweise wieder ansteigen. Das heißt also, diese Achterbahnfahrt ist ja in Ländern wie Dänemark und Schweden seit Ausbruch von Corona nichts Ungewöhnliches.
Ja, aber es ist jetzt in der mittlerweile dritten und vierten Welle schon ein anderes Bild. Die Krankenhauslage oder überhaupt die Mortalitätsrate war in Schweden am Anfang eine Katastrophe. Es sind viel zu viele Menschen gestorben, weil Schweden da unter Umständen einen anderen Weg gewählt hat. Mittlerweile ist das anders. Es gibt ja auch hier Vorschriften und Restriktionen. Und in Dänemark wie in Schweden ist die Krankenhaussituation nicht so angespannt, wie es vielleicht im Jahr zuvor war. Deswegen traut man sich auf jeden Fall in Dänemark diesen Schritt. Und Schweden, würde ich sagen, ist immer ein Tick kontinuierlicher durch diese Pandemie gegangen. Die Behörden empfehlen Maßnahmen, sie werden aber hier und da nicht immer so durchgesetzt, wie wir das vielleicht aus Deutschland können. Also jedem, der nach Schweden reist, fällt sofort auf, da trägt nicht jeder Mundschutz. Das hat sich nicht geändert, auch wenn die Menschen natürlich sagen, wenn ihr in der U-Bahn fahrt, wenn ihr in dicht gedrängten Bussen fahrt, ist es besser, einen zu tragen. Die Schwedinnen und Schweden machen das nicht. Und trotzdem ist die Situation ja so, dass trotz der hohen Inzidenzzahlen die Lage in den Krankenhäusern noch relativ ruhig ist. Auf jeden Fall in den Intensivstationen sind die Zahlen lange nicht so hoch. Deswegen trauen sich beide Länder diesen Kurs.
Frau Klapser, in Österreich, in Frankreich, in Schweden, wir haben es jetzt gehört, gibt es, selbst wenn es dort auch Konflikte gibt, zumindest klare Ansagen und vielleicht sogar einen relativ deutlich vorgezeichneten Weg. Wir haben es gerade schon angesprochen, also die Impfpflicht, erst solle sie nicht kommen oder auf keinen Fall oder verspreche Ihnen oder schwöre, kommt keine Impfpflicht, dann haben alle geschworen, dass sie kommt. Jetzt wissen wir nicht genau, ob sie kommt. Wir haben schon über das Impfregister gesprochen, das ja, weil es nicht vorhanden ist, die Sache ja erheblich erschwert. Wie lässt sich das überhaupt, dieses politische Verhalten, das ist ja nicht nur die Ampelkoalition, das ist auch die vorhergehende GroKo, die da nicht immer sehr deutlich war und gut einzuschätzen. Wie würden Sie das jetzt im Vergleich auch mit den Ländern, die wir hier noch vertreten haben, denn einschätzen, wie die deutsche Politik gerade in diesem wichtigen Megathema, das wichtigste Thema überhaupt im Moment gerade agiert?
Ich glaube, es war ein Fehler, dass man so früh, so klar die Impfpflicht ausgeschlossen hat. Ich erinnere mich noch an Herrn Spahn und Frau Merkel, die damals bei jeder öffentlichen Veranstaltung mit Bürgern gefragt worden sind, können sie es denn wirklich versprechen? Man hört ja auf Social Media, dass das vielleicht hinter den Kulissen doch kommen könnte. Und dann hieß es, wir versprechen es euch. Und ich glaube, da hätte man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen dürfen, eben aufgrund all der Unwägbarkeiten, die eine Pandemie mit sich bringt. Jetzt muss man das alles ausbaden, dieses gebrochene Versprechen. Und die Ampelregierung, Sie haben es angesprochen, hat die Verantwortung abgegeben an den Bundestag, auch auf Druck der FDP, weil man eben weiß, in der Ampel eine gemeinsame Linie zu finden, ist quasi unmöglich. Und jetzt darf sich der Bundestag damit herumschlagen und wir sehen auch, es geht sehr holprig voran.
Woran liegt das? Ist das föderale System zu stark? Können da nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei? Weil der Unterschied ist ja augenfällig. Ich meine, in Frankreich gibt es Wahlen, in Schweden gab es neulich Wahlen, auch in Österreich gibt es immer wieder Wahlen. Also das ist ja kein Argument zu sagen, wir sind permanent im Wahlkampf. Woran liegt das?
Naja, jetzt erstmal liegt es am Verfahren. Also wir haben jetzt eine Abstimmung geplant, die ohne Fraktionszwang stattfindet. Das heißt, da kann man sich jetzt wirklich viel Zeit nehmen und fraktionsübergreifend Gruppenanträge formulieren, Bündnisse schmieden. Also das dauert ja, das ist ein ganz anderer Weg, als wenn die Regierung was vorgibt. Das ist in dem Fall auch also man kann es auch gut begründen. Also man kann sagen, das ist eine ethische Entscheidung, wie wir es bei der Organspende zum Beispiel hatten Anfang vergangenen Jahres. Aber es führt eben auch dazu, dass es jetzt eben sehr lange dauert und dass viele offene Fragen sind und dass von der Regierung selbst, von Scholz, von Lauterbach, keine klare Linie und keine klare Führung zu sehen ist.
Die Deutschen waren ja am Anfang der Corona-Pandemie, also so im ersten Viertel, ersten halben Jahr 2020, geradezu die Musterknaben bei der Corona-Bekämpfung. Das ist anders geworden. Ist das in Frankreich auch registriert worden, wie sich da in Deutschland die Politik geändert hat, auch die Reaktion der Bevölkerung im Laufe der Pandemie, oder ist man da eher aufs eigene Land fokussiert?
Na, also seit Anfang der Pandemie schaut man immer auf Deutschland, also wie vorher bei anderen Krisen so oder so. Und ich glaube, am Anfang war dann für Deutschland eine große Bewunderung, allein für die Tatsache, dass so viele Tests plötzlich hier zur Verfügung standen, dass die ersten Tests hier erfunden worden sind, dass dann auch noch ein Impfstoff kam aus Deutschland. Und weil eben Deutschland durch die erste Welle der Pandemie sehr gut...
Es gab ja auch eine Luftbrücke von Intensivpatienten. Absolut, von Frankreich,
ja,
nach Deutschland.
Richtig, ja. Und dafür war man auch in Frankreich sehr dankbar, weil die erste Welle in Frankreich im Vergleich zu Deutschland verheerend war. Also und dann hat man gesehen, eben mit großer Bewunderung, wie sich alles umgedreht hat und dass sich so viele Menschen in Deutschland geweigert haben, sich zu impfen. Das war für viele Franzosen nicht ganz verständlich. Und ich glaube, das war aber auch für der Wahlkampf war ja auch da, ne? Das hat auch nicht geholfen im letzten Jahr. Also plötzlich war das von der Bildfläche verschwunden. Und das hat man ja in Frankreich mit Überraschung beobachtet.
Diese Konflikte, die daraus jetzt auch entstehen, die gibt es ja in Deutschland wie in Frankreich. Bei uns nennt man sie verharmlosend Spaziergänger. In Frankreich gibt es ja die Gilets jaunes, also die Gelbwestenbewegung. Die gab es vor allen Dingen wegen Klimaschutzfragen. Ein solches Verhalten aber wird ja diese, oder heizt ja eigentlich diese Konflikte an. Die gibt es allerdings in Frankreich ja auch. Es gibt ja auch massive Proteste gegen die Maßnahmen der Regierung, was Corona-Beschränkungen angeht und auch was die faktische Impfpflicht.
Ja, also ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Strömungen im Moment in Frankreich. Es gibt auf der einen Seite tatsächlich auch viele Demonstrationen in vielen Städten von Impfgegner, die auch vergleichbar sind zu das, was man in Deutschland sieht. Und dann gibt es auch noch eine große Bewegung, die angetrieben wird von den Lehrern und den Eltern, weil die Protokolle, die Gesundheitsprotokolle, die man in den französischen Schulen eingeführt hat, um die Schulen offen zu halten, die sind extrem kompliziert geworden über die Zeit und das versteht kein Mensch. Also, aber ich würde diese zwei Bewegungen quasi nicht miteinander vergleichen, weil die Lehrer und die Eltern, die morgen wieder auf die Schule gehen, sind eigentlich dafür, dass die Schule offen bleibt, dass es Restriktionen gibt, dass es Maßnahmen gibt, dass es Impfungen gibt. Aber die wollen klare Ansage haben und da hat die Regierung in den letzten
Wochen... Viele dieser sogenannten Spaziergänge in Deutschland, die werden ja von Gewalt begleitet. Ist das in Frankreich im Moment ähnlich?
Bis jetzt noch
nicht. Nein. Das ist aber, Herr Attrowitzer, möglicherweise in Österreich etwas anders. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass morgen im Parlament ja eigentlich alle Parteien zustimmen, außer der FPÖ. Ich glaube, im Moment bei Umfragen bei 20%, damit doppelt so stark wie die AfD in Deutschland, die ja hier auch versucht, mit weniger Erfolg die Impfgegner um sich zu scharen. Da gibt es auch massive Proteste. Werden die denn jetzt, wenn morgen die Parlamentsmehrheit im Nationalrat in Wien es wahr macht, diese Impfpflicht, die allgemeine, zu verabschieden, wird denn da möglicherweise werden die Konflikte auf der Straße wieder verstärkt werden? Wird es möglicherweise wieder mehr Gewalttätigkeiten auch in Österreich geben?
Jeden Samstag wird die Wiener Innenstadt lahmgelegt von Zehntausenden Demonstranten. Nicht nur in Wien, auch in den anderen Landeshauptstädten, in Salzburg, in Innsbruck, in Klagenfurt, gehen jedes Wochenende Tausende Menschen auf die Straßen. Der Ton ist teilweise sehr rau, teilweise widerliche antisemitische Begleiterscheinungen, Impfen macht frei und ähnlicher gefährlicher Schwachsinn, der da geäußert wird. Und der Obmann der Freiheitlichen Partei, Herbert Kickl, hat erkannt, dass er das quasi Monopol hat jetzt als Impfgegner. Es gibt aber außer ihm jetzt auch noch eine Partei namens MFG, die ist bereits in eines der Landesparlamente mit 6% eingezogen. Die sind ganz massive, aggressive Impfgegner und sie haben auch vor, dass sie bundesweit kandidieren werden. Sie liegen derzeit in Umfragen deutlich über der Schwelle, dass sie in den Nationalrat einziehen würden. Sie liegen ungefähr bei 6% in Umfragen und sie haben gesagt, 20% die Freiheitlichen wieder, nach allem, was sie in den vergangenen Jahren erlebt haben. Stichwort Ibiza, wo es die Partei zerlegt hat, wo sie auf bis zu 12, 13 heruntergefallen sind. Jetzt sind sie mit diesem Anti-Impfkurs, mit dieser massiven und wirklich aggressiven Rhetorik, nur ein Beispiel, Herbert Kickl hat bei seiner letzten Rede auf einer dieser Demonstrationen wörtlich die Falottenregierung, also er hat die Regierung als Falottenregierung bezeichnet, die weggeräumt werden muss. Das sind Töne, die schon sehr bedenklich sind. Es ist auch schon zu gewalttätigen Szenen gekommen bei diesen Demonstrationen. Und es ist nicht anzunehmen, es ist eher zu erwarten, dass diese Impfpflicht, die ja wirklich auch bei jenen, die an sich für die Maßnahmen der Regierung sind, nicht unumstritten ist, dass das vielleicht die Stimmung wieder anheizen könnte.
Herr Blenker, gibt es denn in den skandinavischen Konsens- und Ausgleichsgesellschaften auch Widerstand, vielleicht nicht in der Art, wie wir es jetzt gerade gehört haben? Gibt es das auch in Skandinavien?
Natürlich gibt es auch in diesen Ländern Impfkritiker oder Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber Proteste, wie wir sie gerade beschrieben haben, bekommen aus Österreich oder wie wir sie aus Deutschland kennen, gibt es hier nicht. Nicht so großflächig, nicht so viele Menschen. Und es wird auch nicht so viel über sie berichtet. Das finde ich auch ganz interessant. Also der Common Sense, der ist tief verwurzelt. Und interessant finde ich die Strategie der dänischen Regierung, die natürlich auch immer so ein bisschen Vorreiter ist manchmal bei Maßnahmen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Quarantäneregelung mal schauen, da wählt Dänemark einen recht pragmatischen Schritt, finde ich, weil sie sagen, bei einer Erkrankung bleibst du bitte zu Hause und wenn du 48 Stunden symptomfrei bist, kannst du wieder unter die Leute. Der Corona-Pass ist dann noch nicht auf grün geschaltet. Das kommt einige Tage später, also bis man dann wieder ins Restaurant kann. Das dauert noch ein bisschen, aber man kann eben wieder raus. Und die Begründung ist, dass die Regierung sagt, länger machen es die Leute nicht und wir können es und wollen es auch nicht die ganze Zeit kontrollieren. Und ich glaube, dieses Entgegenkommen, das könnte ein wichtiger Kernbaustein sein, warum dieses Vertrauensverhältnis auch in dieser Corona-Zeit Bestand hat. Und in Schweden ist es ganz ähnlich. Anders Tegnell, der Chef der Gesundheitsbehörde, der ist ja über Schweden hinaus bekannt geworden durch den sogenannten schwedischen Weg. Die Schwedinnen und Schweden hören das nicht so gerne, wenn wir das sagen, weil sie sagen, wir haben doch eigentlich das gemacht, was ihr auch gemacht habt. Aber Anders Tegnell hat natürlich mehr Freiheiten zugelassen über lange Zeit als in anderen Ländern. Der ist dafür richtig gefeiert worden. Es gab Plakate von ihm und sogar einige haben sich sein Gesicht tätowieren lassen. Das ist ja vielsagend. Also nochmal hat die schwedische Regierung oder die schwedische Gesundheitsbehörde auch in dieser schwierigen Zeit gezeigt, sie kann die Kommunikation mit den Menschen und sie kann durch die Krise führen. Und deswegen ist es womöglich so, dass die Impfkritiker hier nicht so stark vertreten sind wie in anderen Ländern. Interessant ist, dass die Universität in Aarhus hat eine Untersuchung gemacht. Wer sind eigentlich die Menschen, die sich nicht impfen lassen, in Dänemark jetzt? Das ist ja ein kleinerer Teil und sie sagen, es sind junge Menschen, die Ausbildung ist in der Regel nicht so gut, viele sind ohne Job und man versucht eben mit Überzeugung diesen letzten Teil in der Gesellschaft noch zu bekommen. Mette Frederiksen, die Ministerpräsidentin in Dänemark, hat gesagt, wir als Regierung stehen an der Seite der 90%, die sich haben impfen lassen und die sich jetzt auch boostern lassen. Da ist die Quote auch schon über 50%, also die sind richtig flott unterwegs in Dänemark. Und die letzten 10%, die sollen diesen Konsensus doch bitte nicht kaputt machen. Also Appelle, Appelle, Appelle und weitgehend funktioniert das.
Wegen seiner Haltung zum Impfen wird sich wahrscheinlich in Deutschland kaum jemand das Gesicht von Olaf Scholz tätowieren lassen. Er, der Bundespräsident, auch viele andere Spitzenpolitiker beklagen immer diese Sache, dass es gäbe eine Spaltung oder eine Abspaltung der Gesellschaft. Es gäbe zu viel Konflikte, auch gewalttätige Konflikte wegen des Impfens, wegen Corona. Wenn man jetzt sieht, also vielleicht ja, die Impfpflicht, vielleicht nein, doch nicht oder später oder gar nicht oder dann doch wieder irgendwie. Was macht das eigentlich mit diesem Vertrauensverhältnis, das Christian Blenker gerade für Schweden angesprochen hat, in Deutschland zwischen der Politik und den Bürgern?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der kleinen Gruppe der wirklich radikalen Impfgegner, die wir auf den Demonstrationen sehen, die Polizisten angreifen, die Impfzentren anzünden. Das ist eine kleine Gruppe, die haben wir verloren. Und um die müssen wir auch in dem Sinne nicht mehr kämpfen, wenn die unseren Rechtsstaat als solchen nicht akzeptieren. Um die Gruppe, die wir aber kämpfen müssen, ist die Gruppe, große Gruppe der Ungeimpften. Wir haben über 16 Millionen Ungeimpfte, die aber in einem Alter sind oder beziehungsweise die alle berechtigt sind, sich impfen zu lassen. Also ich rede jetzt nicht von kleinen Kindern, sondern wirklich für die alle ein Impfstoff zugelassen ist, über 16 Millionen. Und das sind eben nicht alles Menschen, die wir eben auf der Straße sehen, sondern die sitzen eher zu Hause. Und um die müssen wir uns kümmern und deren Sorgen ernst nehmen. Und die haben ganz oft einfach Angst vor der Impfung. Und diese Ängste müssen wir ihnen nehmen. Und da sehe ich im Moment nicht genug Engagement seitens der Politik. Sie haben gerade Herrn Scholz angesprochen. Er hat sich ja hingestellt und gesagt, wir haben gar keine Spaltung. Und das ist natürlich der erste fatale Fehler. Weil wenn wir diese Spaltung erstmal leugnen und sagen, naja, das ist eh nur eine kleine Gruppe, dann kann man sie ja auch nicht lösen.
Das ist vielleicht eine Definitionsfrage. Also Spaltung wäre, wenn das Land in der Mitte durchgespalten wäre. So ist es ja nicht. Es gibt ja eine klare Mehrheit, die die Corona-Maßnahmen gut findet und auch eine ganz klare Mehrheit, die ja auch für die allgemeine Impfpflicht ist. Also deswegen habe ich ja gerade diesen Begriff der Abspaltung, also dass sich hier eine kleinere Gruppe radikal und lautstark da absondert und was gleichzeitig die Politik aber eben als großes Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sieht.
Also klein, gebe ich Ihnen recht, ist die Gruppe auf der Straße. Aber die über 16 Millionen, die ungeimpft sind, das ist schon eine große Gruppe. Und diese Abspaltung sollte man, glaube ich, nicht einfach so hinnehmen, sondern sich schon ernsthaft Gedanken machen, wie wir die wieder zurückbekommen und vor allem, wie wir wieder eine gemeinsame Öffentlichkeit schaffen. Also das ist ja auch das Grundproblem. Wir sind ja zum Teil in ganz anderen Sphären unterwegs und würden diese Sendung wahrscheinlich auch nicht schauen, sondern irgendwie auf Facebook oder Telegram gucken. Und da müssen wir weiterkommen.
Es gibt ja auch in Frankreich eine Mehrheit, die für diese Maßnahmen auch für Impfpflicht ist, ob jetzt die partielle für bestimmte Berufsgruppen oder allgemein. Das, was ja in Frankreich jetzt an Gesetzen, an Verordnungen kommt, das kommt ja von der Regierung. In Deutschland hat sich ja die Regierung jetzt zurückgezogen und gesagt, das soll man die im Parlament machen. Ich glaube, in Frankreich wäre das eher undenkbar, dass sich einzelne Parlamentarier, muss man sagen, die Nationalversammlung hat auch nicht die Macht und den Einfluss, den der Bundestag hat, zusammentun und sozusagen jetzt auf gut Glück mal versuchen, eine Impfpflicht einzuführen.
Ja, naja, ich meine, in Frankreich ist letztendlich die Assemblée Nationale da, um das Programm des Präsidenten umzusetzen. Und da wird auch keine Gesetzesinitiative oder auch keine solche Entscheidung getroffen, ohne dass die Regierung erstmal darüber nachdenkt und eine Entscheidung trifft. Die im Parlament wird natürlich darüber debattiert, aber das ist das quasi von Abgeordnete eine solche Entscheidung nach oben treten würde, das könnte in Frankreich so oder so nicht passieren. Und ich glaube auch, wie ich vorhin sagte, dass diese Impfpflicht-Debatte in Frankreich verhindert wird in den nächsten Wochen. Die Maßnahmen, die jetzt getroffen sind, die Emmanuel Macron entschieden hat, die werden jetzt in Kraft treten und es wird erstmal reichen für die nächsten 4-5 Monate. Was nach der Präsidentschaftswahl kommt, wenn Emmanuel Macron wieder gewählt wird und vielleicht nicht genug Menschen geimpft sind, das ist natürlich eine andere Geschichte.
Herr Drowitzer, Sie kennen die Verhältnisse in Deutschland auch gut. Es gibt ja in Österreich auch einen Regierungsentwurf, der da eingebracht worden ist, der morgen abgestimmt wird. In Deutschland machen sich also jetzt verschiedene Gruppierungen im Parlament durch alle Fraktionen durch, wie bei einem Wandertag auf die Suche nach der richtigen Form einer möglichen Impfpflicht in Deutschland. Sie sollen ja auch, das hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ja zugesichert, auch Expertise aus dem Gesundheitsministerium bekommen. Aber sie sollen sich jetzt erstmal selbst irgendwie einigen und, wie gesagt, das auf einer relativ informellen Basis machen. Was ist das für Sie eigentlich, dieses Verhalten im Bundestag, das jetzt auch ja von der Regierung kommt, nach dem Motto, es soll das Parlament, soll es alles regeln? Ist das für Sie ein Ausdruck von fortgeschrittenem Parlamentarismus oder ist das politisches Gewürge?
Eigentlich ja, der Deutsche Bundestag hat sicherlich mehr Gewicht als unser Nationalrat. Wir haben ja ein unglaubliches politisches Jahr hinter uns. Wir haben ein Jahr mit drei Bundeskanzlern hinter uns. Sebastian Kurz, der Jungstar der Politik, dem ja vor allem nachgesagt wurde, dass er das Parlament überhaupt nicht schätzt, dass das für ihn nur ein Vollzugsorgan ist, der ist weg. Jetzt ist sein Nachfolger bereits im Amt, Karl Nehammer. Das ist ein Mann, der viel verbindlicher jetzt auftritt als er. Er geht auch auf die Opposition Koalitionsparteien zu. Die beiden, die Sozialdemokraten und die liberalen Neos, werden von zwei Frauen geführt. Und er betont jetzt immer wieder, wie dankbar er denen ist, dass sie diese Maßnahmen mittragen, dass sie da mit ihm diesen Konsens suchen. Also im Parlament gibt es eine ganz breite Mehrheit. Das habe ich Ihnen am Anfang gesagt. 4 von 5 Parteien werden morgen diese Impfpflicht beschließen. Die fünfte spielt auf radikal Opposition. Österreich ist ja auch ein bisschen dafür bekannt, dass wir so die Schlampigkeit erfunden haben. Ich glaube, die große Hoffnung der Regierung ist, dass dieses Gesetz nie ernsthaft vollzogen werden muss, wobei die aktuellen Zahlen dramatisch sind. Wir haben heute 27.000 neue Fälle, gestern waren es noch 16.000. Deutschland hat 10-mal so viele Einwohner wie Österreich. Das würde heißen, in Deutschland 270.000 Fälle am Tag. Da würden binnen ganz schön die Alarmglocken schrillen. Aber unsere Prognostiker sagen, damit haben wir gerechnet. Und wir haben auch im Moment noch, wie die Kollegen etwa in Schweden oder in Frankreich, die Hospitalisierungszahlen sind im Moment nicht dramatisch. Und die Regierung hofft wohl, dass die Omikronwelle abgeebbt sein wird, bevor das Gesetz dann wirklich schlagend werden würde, bevor das Strafen beginnt. Das ist die große Hoffnung. Dann würde man ohne großen Gesichtsverlust herauskommen.
Um dann den Vergleich zwischen Deutschland und Österreich zu haben, 270.000, haben Sie gesagt, müssten es in Deutschland sein, wenn es prozentual so viel sind wie in Österreich. Es waren heute 112.000, also wesentlich weniger. Herr Blenker, wenn es doch nicht so glimpflich abgeht mit Corona, das könnte ja immer noch sein, neue Virusvarianten könnten wieder auftauchen. Ist das trotzdem dann eine mögliche Gefahr, dass es doch in den skandinavischen Ländern doch wieder politisch etwas konfliktträchtiger wird, dass es möglicherweise auch zwischen den Parlamenten und den Regierungen dann wieder konfliktreicher zugeht?
Auch da haben wir mal wieder einen Sonderstatus. Es gibt auf der politischen Bühne kaum eine Diskussion darüber, ob der Weg jetzt richtig oder falsch war. In Schweden, wenn Sie sich erinnern, ist es ja so gestartet, dass vor allen Dingen in den Altenheimen die Lage katastrophal war. Pflegekräfte, die Instruktionen nicht richtig verstanden haben, die Materialien gar nicht hatten, haben dafür gesorgt, dass die Infektionen da richtig rundgegangen sind und viel zu viele Menschen gestorben sind. Es ist eine Untersuchungskommission eingesetzt worden, die das alles aufarbeiten soll. Aber politisch hat man gar nicht erst versucht, daraus Kapital zu schlagen. Wir hatten ja eine sozialdemokratische Minderheitsregierung. Stefan Löfven war zunächst der Ministerpräsident, der diesen Kurs gefahren hat. Und die Opposition, die hat ihn dann nicht gepackt an diesem Punkt und gesagt, du hast das falsch gemacht, sondern man hat das politisch eigentlich immer mitgetragen. Seine Nachfolgerin Magdalena Andersson hat das Amt übernommen, fährt einen ähnlichen Kurs. Auch da gibt es einen politischen Konsensus. Die Wahlen sind ja im Übrigen in diesem Jahr, also im Herbst. Ich glaube, das Thema Corona wird dabei kaum eine Rolle spielen. Und ähnlich nehme ich das auch in Dänemark wahr. Da gibt es diese politische Diskussion einfach nicht, sondern man vertraut darauf, dass der Kurs der richtige ist. Man hat auch, ehrlich gesagt, keinen besseren. Und etwas überrascht hat mich die Aussage einer dänischen Epidemiologin, die Hoffnung geäußert hat, dass nach der Omikron-Welle die Lage tatsächlich besser aussehen wird. Das ist ja auch bei den Kolleginnen und Kollegen eben in der Runde angeklungen. Sie sagte nämlich, entweder sind die Menschen dann geimpft oder sie haben auf natürlichem Wege eine Corona-Infektion oder Omikron-Infektion hinter sich gebracht. Und so ist das Immunsystem dann gestärkt und würde sie schützen vor möglicherweise weiteren Varianten. Ob die kommen, das weiß keiner von uns. Aber die Dänen wie die Schweden sind eigentlich recht zuversichtlich, wenn sie in die Zukunft gucken und glauben, dass sie das gemeinsam schaffen werden.
Das, was Christian Blenker gerade gesagt hat, ist ja, dass sozusagen das Virus oder das Corona endemisch wird, also sich nicht mehr weiter ausbreitet, keine Virusvarianten sozusagen zu einer besseren Influenza mutiert. Das ist ja auch ein Argument gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, zu sagen, möglicherweise käme die ja viel zu spät. Aber klar ist das noch nicht. Also das ist jetzt eine Vermutung, die hat ja auch der Corona-Papst in Deutschland, Christian Drosten, geäußert. Hält das für durchaus wahrscheinlich, hat er meistens recht mit seinen Ankündigungen. Welchen Einfluss hat das jetzt auf die politische Diskussion hier?
Also Herr Drosten, da haben Sie recht, der klingt erstaunlich optimistisch. Der hat sogar gesagt, man müsse an einigen Stellen die Tür für das Virus öffnen. Aber ich glaube, kein Politiker traut sich in Deutschland im Moment zu sagen, naja, aufgrund der deutlich milderen Verläufe von Omikron können wir ausschließen, auch bei sehr hohen Infektionszahlen, dass es nicht doch eine zu große Gruppe von Menschen gibt, die einen zu schweren Verlauf haben. Das ist eben die große Frage. Jetzt bei einer Inzidenz von über 500 ist das noch stemmbar, aber niemand weiß, wie das in Deutschland aussehen wird bei einer Inzidenz von 2000 oder noch höher. Deswegen sagt auch Karl Lauterbach auf der einen Seite, wir wollen auf keinen Fall eine Durchseuchung, wir wollen es nicht so laufen lassen wie in Dänemark oder in Großbritannien. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, sehen wir jetzt aber auch keine wirklich strengen Maßnahmen, die diesen Anstieg jetzt verhindern würden. Also wir haben zwar die Begrenzung auf 10 Personen, auch bei Geimpften und Getesteten, Genesenen, Getestete nicht mehr, aber da sind sich, glaube ich, alle einig, wird diese enorme Dynamik nicht stoppen. Und Herr Lauterbach sagt jetzt, naja, man müsste aus der Welle einen steilen Hügel machen. Aber da bin ich mal gespannt, wie steil dieser Hügel am Ende wird.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, kritisieren Sie ja die allgemeine Impfpflicht, wenn sie im Moment eingeführt wird. Könnte sein, dass Sie Ihre Meinung noch mal ändern müssen bei einer veränderten Pandemielage?
Das ist eben die Krux, dass sogar wenn wir die Impfpflicht jetzt im April zum Beispiel einführen, die ja gar nicht mehr gegen Omikron schützen wird, sondern eben gegen eine Variante, die womöglich dann im Herbst kommt, wo wir aber nicht wissen, wie die verlaufen wird. Lauterbach sagt jetzt, naja, man könne nicht ausschließen, dass sie genauso infektiös ist wie Omikron, aber noch viel tödlicher. Und ich glaube, in einer Pandemie kann man gar nichts, niemals ausschließen. Aber ob dieses Nicht-Ausschließen reicht, auch rechtlich gesehen, für eine Impfpflicht auf Verdacht, wie man es ja formulieren könnte, ist eben eine große Frage. Deswegen wäre ich jetzt wirklich vorsichtig, Dinge zu beschließen, wo wir gar nicht wissen, wann wir die wie überhaupt anwenden wollen.
Die Dinge, die möglicherweise jetzt beschlossen werden im Parlament, das soll ja eine sogenannte Gewissensfrage sein. Deswegen gibt es auch keinen Fraktionszwang. Also wir haben in Deutschland, in der deutschen Parlamentsgeschichte, Gewissensfragen gehabt bei der Verjährung von Mord, bei Sterbehilfe, bei Organspenden. Wenn das Leben von Millionen von Menschen bedroht ist, ist das eine Gewissensfrage oder ist das nicht eine administrative Notwendigkeit, dann so zu entscheiden?
Also die Ampelregierung sagt, das ist eine Gewissensfrage. Es war natürlich ein politisches Manöver, weil sie eben die Verantwortung von sich weggeben wollten. Interessant ist auch an der Stelle, dass Herr Lauterbach ja jetzt sagt, naja, er als Minister möchte neutral bleiben und legt deswegen auch keinen eigenen Antrag vor. Und weil Sie gerade Organspende sagten, Herr Lauterbach selbst hat Anfang 2020 zusammen mit Jens Spahn, der damals Minister war, einen Antrag vorgelegt, als es um die Organspende ging. Und das war auch ein Antrag von Regierungsseite. Und damals hatte Herr Lauterbach damit kein Problem. Jetzt sagt er ja, oh Gott, das geht gar nicht. Wir müssen ja neutral bleiben als Ministerium. Also diese Argumentation ist auch nicht ganz stringent.
Bei Corona ist ja die innenpolitische Konfliktsituation in vielen Ländern da. Wenn jetzt Corona abebbt, wenn es möglicherweise verschwindet, jedenfalls nicht mehr als Pandemie, sondern als Endemie da ist, was passiert dann zum Beispiel in Frankreich, ein Land, das ja für Proteste viel berüchtigter ist als Deutschland, kommt dann wieder das Thema Klimaschutz. Ist das sozusagen, man wendet sich einem gewissen Thema zu, wenn das abgearbeitet ist, früher Migration, jetzt Corona, da sind ja auch viele, die diese Proteste für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren. Ist das dann, sozusagen geht das dann munter weiter, eben dann mit einem anderen Megathema?
Also ich glaube, dass Corona gar keine so große Rolle spielen wird in Frankreich in der Präsidentschaftswahl, also in der Kampagne bis dahin, weil auch ein Konsens da ist, dass die Regierung nicht so viel falsch gemacht hat, zumindest jetzt in den letzten Monaten und Jahr. Ich glaube, das ist keine Angriffsfläche für die Gegner von Emmanuel Macron. Und deswegen merkt man jetzt schon, die Kampagne, der Wahlkampf wird eben mit Themen wie Migration, die Inflation, die Kaufkraft, das sind die Themen, die im Alltag die Franzosen immer noch beschäftigen. Und man spürt jetzt schon, das ist eigentlich die Themen, die am wichtigsten sein werden. Und ich glaube, Corona wird natürlich eine Rolle spielen, wie bei uns allen. Mhm. Aber ähnlich wie im deutschen Wahlkampf wird es nicht das Hauptthema sein.
Herr Adrowitzer, wenn das Thema Corona die Österreicher nicht mehr erregt, was passiert dann?
Die politische Landschaft ist in Österreich so gespalten, wie sie seit Jahren nicht mehr war. An sich war das Land bekannt für einen parteiübergreifenden Konsens. Der war spätestens mit Sebastian Kurz vorbei. Das Land ist wirklich, das glaube ich, zum Unterschied von Schweden etwa, wenn ich das höre, und ich weiß das auch, meine Schwägerin lebt in Schweden, die erzählt mir ja Ähnliches. Das Vertrauen in die Politik ist allgemein sehr gesunken. Mhm. Das ist bedenklich. Natürlich sind die Hauptthemen, dann geht es wieder ums Klima, Klimaschutz. Wir haben ja die Grünen in der Regierung. Es kommt eine ökologische Steuerreform. Inflation wird das ganz große Thema. Und wir haben große Sorgen, was sich in der Ukraine tut. Denn es ist näher von Wien an die ukrainische Grenze als nach Bregenz im Westen Österreichs.
Dann nehme ich mal an, Herr Blenker, dass die Skandinavier, egal was passiert, so resilient, so widerstandsfähig sind, dass sie mit allem klarkommen. Bitte eine kurze Antwort, wir sind gleich am Ende der Sendung.
Ja, nicht mit allem. Ich würde sagen, in Dänemark haben die Sozialdemokraten mit Mette Frederiksen das Ruder fest in der Hand. In Schweden wird es richtig spannend, denn hier gibt es innenpolitisch Druck. Bandenkriminalität ist ein riesiges Thema hier in Schweden, das die jetzige Regierung nicht unter Kontrolle kriegt. Und ich glaube, das wird die bürgerlichen Parteien beflügeln und da wird es richtig Dampf geben. Also der Wahlkampf wird in Schweden spannend.
Ich bedanke mich. Das war heute eine Rundumsicht durch Europa und zeigt, wie vielfältig dieser Kontinent ist. Kaja Klapser, Anne Maillet, Robert Adrowitzer und Christian Blenker, vielen Dank. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde eine enttäuschende Bilanz? Fragezeichen. Ein Jahr Joe Biden. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Constanze Abratzke, unter anderem die Pressekonferenz des US-Außenministers Antony Blinken. Der war heute in der Ukraine. Bleiben Sie bei uns.